Hier wird das Thema Sonnenbrand bei Buchen erklärt.
Und was tun die Menschen?
Beten.
Beten? Schön wär's.
Die haben eine halbe Stunde durchgeschrien und fanden es auch richtig gut, mal ihre Emotionen und Wut rauszulassen. Das hat denen auch richtig gut getan.
Friedensteinfunk, der Podcast der Friedenstein-Stiftung Gotha. Folge 15, Junge Kunst und alte Meister. Eine künstlerische Intervention im Herzoglichen Museum.
Und wir treten wieder durch unseren Glitzervorhang hinein in Folge Nummer 15. Wir, das bin ich, Susanne Finne-Hör, die Pressesprecherin der Friedenstein-Stiftung Gotha, und Simon Soya-Sentana. Hallo.
Hallo.
Du bist Künstler. Wir sprechen gleich noch über dich. Und du hast im Rahmen einer künstlerischen Intervention, die zu unserer Jahreshauptausstellung SOS Grünes Herz, unsere Natur im Wandel, mitgewirkt. Wir wollen nur jetzt nochmal in Folge Nummer 14 zurückgehen und zu einem, der ja zurückgekehrt ist, der heilige Gregorius von Nazianz. Ein Gemälde, das nach 70 Jahren wieder an der Wand hängt, und wir wollen mal gucken, ob er sich schon ganz gut eingelebt hat.
Ach, herrlich, endlich wieder daheim im Herzoglichen Museum Gotha. 7 Jahrzehnte, eine lange Zeit, fürwahr. Der gute alte Niederländersaal mit all den großen Meistern, die das kleine Holland zu bieten hat. Pieter Paul Rubens, Franz Hals, Rocher von der Weyden. Oh, ein bisschen Rembrandt. Und ich, wieder vereint mit meinen guten alten Freunden Basilius und Athanasius.
Oh, oh Mann!
Doch was sind dies für missliebige Töne? Die gab es hier früher nicht.
Schluss jetzt!
Aufgewacht!
Aufgewacht?
Wir sind wütend!
Ja, das hört man nur allzu deutlich.
Weil ihr nichts tut!
Aber... Ich erdolche gerade diesen teuflischen Unhold unter Aufbringung all meiner Kräfte. Und mein Nachbar Basilius wendet sich dem Himmel entgegen, um Gott zu loben.
Ah!
Ja, ich höre Missfallen an meinem Tun. Ist es nicht das, was ihr von mir erwartet?
Was faselt der?
Was ist los mit dem alten weißen Mann?
Ich verstehe nicht. Was ist euer Begehr?
Das muss aufhören!
Was jetzt genau?
Der CO2-Ausstoß, die Abholzung der Regenwälder, die Ausbeutung der Meere, die Zerstörung der Umwelt.
Gottes Schöpfung?
Na endlich, langsam dämmert's ihm.
Sagt, was ist mit ihr?
Sie geht den Bach runter und wir gleich hinterher. Der Klimawandel bringt uns alle um.
Klimawandel?
Oh Mann, der Typ hat nichts begriffen. Die Erde heizt sich auf, die Polkappen schmelzen, Extremwetter nehmen zu. Und was tun die Menschen?
Beten.
Beten? Schön wär's, aber sie tun nicht einmal das. Sie tun nichts. Sie haben die Sache eingebrockt. Und jetzt waren sie alles gegen die Wand. Und jammern über ihren Wohlstand, Wohlstand, Wohlstand. Wenn du alle paar Monate die Überschwemmung aus deinem Wohnzimmer löffeln kannst und dir jeden Sommer bei über 40 Grad die Birne durchbrennt. Wo ist da der Wohlstand, der ihnen nicht verloren gehen soll, ha? Alter, echt mal, was ist das für ein Wahnsinn?
Für wahr, eine schier ausweglose Situation. Und die ist es, die euch so ungehalten macht?
Ungehalten? Das ist gar kein Wort. Wir sind wahnsinnig wütend. So wütend, wie nur irgendein Mensch irgendwie sein kann. Auf die ganzen Knacker, die alten Säcke vor uns, die uns in die geritten haben.
Und die heute nichts tun.
So ist es, Alter! Jetzt verstehst du uns.
Ja, vielleicht ein bisschen. Ich gebe mir Mühe.
Dann tu auch was dafür. Oder eher dagegen.
Dafür? Dagegen?
Gegen den Klimawandel. Und für uns. Sonst bleibt uns nur noch unsere Wut. Und irgendwann kriegst du einen Topf Kartoffelbrei ins Gesicht und dann wunderst du dich.
Kartoffelbrei? Ich bin...
Ach, egal. Hauptsache, die Message ist drüber gekommen. Schluss mit dem Raubbau an der Natur. Schluss mit CO2-Ausstoß. Schluss mit Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und Wohlstand, Wohlstand, Wohlstand. Verstanden?
Vielleicht sollten wir nur mal klären, wer da jetzt sich so aufgeregt hat. Es hat was mit einem Gemälde von dir zu tun, das im Rahmen unserer Jahreshauptausstellung auch entstanden ist. SOS Grünes Herz, unsere Natur im Wandel. Diese Jugendlichen reden gerade von einem Gemälde, von der Leinwand hinunter. Was genau hast du gemacht?
Ja, und zwar habe ich ein Gemälde gemalt für die Ausstellung Our Generation, Echoes of Tomorrow. Das ist ein Bild, was eine Gruppe von Jugendlichen zeigt, die sich über den Klimawandel und alles, was jetzt auf der Welt ist, quasi beschwert und das auch herausschreit aus diesem Gemälde.
Wir haben ja schon vor 2 Folgen über unsere Jahreshauptausstellung geredet, die SOS Grünes Herz. Und die befindet sich im Erdgeschoss in der Säulenhalle. Aber wer jetzt durchs Herzogliche Museum läuft, der wird an verschiedenen Punkten Gemälde und auch Objekte, Skulpturen treffen, die er da vielleicht nicht erwartet. So wie eben bei dir. Du bist in den Niederländern, im Niederländersaal gelandet, direkt neben Rubens, also in guter Gesellschaft. Es gibt auch quer durchs Haus verteilt eben noch andere. Es geht darum, dass die zeitgenössische Kunst mit den alten Meistern so ein bisschen im Diskurs ist und es sollen eben künstlerische Perspektiven auf die Natur im Wandel zeigen. So ein bisschen auch die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur.
Die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur. Mhm, klar. Aber warum denkt da niemand dran?
Tja, warum denkt niemand dran? Denkst du dran?
Ja, das war ja auch meine Frage. Also ich hatte mir im Vorfeld noch andere Themen überlegt, die man machen könnte. Also ich wollte auch mich mit, am Anfang sollte es so ein direktes Bild werden. Also ich wollte mich auch mit den Naturkatastrophen beschäftigen, mit den Waldbränden, mit den Überschwemmungen und so. Dann kam mir die Idee, weil ich mich auch mit meinen anderen Bildern eigentlich auch mit den Menschen beschäftige, dass ich die Jugendlichen zeigen möchte, die Gesichter zeige, denen es eigentlich tatsächlich betrifft.
Dachtest du dabei auch an die letzte Generation? Hat es damit was zu tun? Kartoffelbrei haben wir ja eben schon im Beitrag gehört auf dem Bild.
Ja, genau. Es hat auf jeden Fall auch mit der Friday for Future Bewegung zu tun und mit den Jugendlichen, gerade die sich auch engagieren für den Klimawandel oder halt gegen den Klimawandel vor allem. Und da wollte ich vor allem deren Wut und den Emotionen darstellen. Und deswegen habe ich mich damit beschäftigt, ja.
Ja, dir ist das auch sehr, sehr gut gelungen. Also ich war sehr beeindruckt und kann das gar nicht so richtig einfangen, wie du das gemalt hast. Also wenn man sich das Gemälde, also vielleicht sollte man es kurz beschreiben, man sieht 7 Jugendliche.
9.
Oder 9, okay. Man sieht 9 Jugendliche, wenn man genau guckt, nicht genau guckt, sieht man nur 7. Und die schreien einem eben entgegen. Und sie sind zum Teil wahnsinnig detailliert. Da ist so eine geballte Faust oder so ein Schal, Parsley-Schalmuster. Dann einer hat ein T-Shirt an, auf dem man Sonnenblumen sieht. Ja. Oder auch so die Brillen sind sehr, sehr genau, also fast fotorealistisch gemalt. Aber dann ist es doch wieder abstrakt. Wie kann man das beschreiben, wie du malst?
Also eigentlich schon ganz gut beschrieben. Also es ist das, wie ich mich halt in der Kunst eigentlich ausdrücke. Also meine Bilder sind schon eine Wiedergabe der Wirklichkeit. Also die sind nach Fotos entstanden, die ich auch gemacht habe, die auch teilweise so entstanden sind. Auch.
Das heißt, die Jugendlichen haben jetzt dir nicht direkt im Atelier entgegengeschrien, sondern du hast erst ein Foto gemacht und dann gemalt.
Ja, genau. Wir haben uns getroffen zu einem Fotoshooting, wo ich sie eingeladen hat. Also die eine auf dem Bild, die dort zu sehen ist, das ist auch eine Schülerin von mir, die bei mir im Atelier auch zum Malen kommt. Deswegen kam ich auch auf diese Gruppe von Menschen, was ganz cool ist, denn die kannte ich quasi teilweise persönlich, weiß auch so ein bisschen deren Geschichte. Und ich habe sie dann eingeladen zum Fotoshooting und dort durften sie mal ihre Emotionen rauslassen und einfach mal schreien, was total spannend war. Und zwar kamen die auch direkt nach der Schule, was total, wo ich dachte, wo eigentlich ein bisschen kaputt sind und die schreien jetzt vielleicht 3-mal, habe ich mir so vorgestellt, weil das halt auch ziemlich anstrengend war. Aber die haben dann wirklich, ich glaube, das Fotoshooting, das ging eine Stunde, die haben eine halbe Stunde durchgeschrien und fand es auch richtig gut, mal ihre Emotionen und Wut rauszulassen. Das hat denen auch richtig gut getan, genau.
Therapieschreien sozusagen, genau. Nach der Schule, Aggressionen abbauen, ja. Mhm. Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, andere Werke auch geschaffen, wo du auch relativ bekannt für geworden bist. Also es geht um, du bist ja eigentlich gelernter Krankenpfleger. Genau. Und erst relativ spät zur Kunst gekommen, also mit 30 Jahren habe ich gelesen, hast du dein Studium an der Bauhaus-Uni begonnen und verarbeitest aber das, was du in deinem Beruf auf der Intensivstation kennenlernst, erlebst dann in den Bildern.
Ja, genau, so ist es eigentlich. Also ich male quasi meinen Alltag und das, was ich erlebe. Ich habe 2009 mit der Ausbildung zum Krankenpfleger angefangen, bin 2012 fertig geworden und hatte das Glück, dass ich direkt danach dann auf der Intensivstation, nicht in Weimar, aber damals in Bad Oldesloe, auf der Intensivstation anfangen durfte. Und da hat es dann auch mit der Kunst angefangen, zumindest mit der Kunst aus dem Klinikum. Also habe ich angefangen, dass ich so meinen Nachtdienst, die Patienten, alles, was ich damals gesehen habe, erst in kleinen Skizzen und jetzt mittlerweile in großen Ölgemälden umsetze.
Mhm. Die waren auch im Thüringer Landtag ausgestellt. Genau. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich mir die angucke, dass man sofort erfasst so die Situation. Man bekommt so die Spannung mit. Oder die haben auch so coole Titel, dass man, also ich, was war so ein Titel? Mal, halt mal oder also so.
Genau,
so.
Halt mal gab es oder ich sehe es oder es sieht höher aus. Also das sind meistens solche Aussagen von Personen, die das tatsächlich in dieser Situation gesagt haben oder gesagt haben könnten. Und ich glaube, das entscheidet meine Kunst auch von anderen, weil ich halt direkt in diesem Geschehen bin und auch zu dem Geschehen gehöre. Das heißt, das alles, was ich erlebe, ist etwas, was ich persönlich mitbekomme und auch was ich halt kenne. Und dadurch sind diese Bilder, die ich mache, eigentlich sehr authentisch und kommen auch von mir raus. Und diese Titel sollen so ein bisschen oder sind dazu da, auf die Menschen hinzuweisen, die dort auf den Bildern zu sehen sind, wie auch jetzt bei dem neuesten Bild. Es geht halt mir meistens oder immer auch um die Menschen, die dort sind, jetzt im Klinikum, halt um meine Kollegen und Kolleginnen. Das ist das halt, weswegen ich diese Titel gewählt habe.
Ja, der jetzige Our Generation Echoes of Tomorrow ist auch super. Ich habe länger drüber nachgedacht, wie kann etwas wie ein Echo haben, was erst morgen passiert. Also wirklich cool. Genau. Also wir befinden uns ja im Herzoglichen Museum, haben wir ja schon mal gesagt, im Niederländersaal. Wenn man jetzt aus dem Museum rausgehen würde, dann wäre man im Gotha Schlosspark. Also es ist ein wunderschöner englischer Landschaftsgarten, einer der ersten auf dem europäischen Festland. Also 1765 ist er entstanden. Er ist mit Wörlitz eben einer der ersten. Und wenn man da durchläuft, sieht man, dass es eben nicht mehr so ist wie früher. Viele von den Buchen sind kahl, zum Teil auch gefällt. Also es ist eher ein trauriges Bild, was sich da bietet. Und
Moment mal, Susanne. Genau, Schlosspark, Buchen. Wir haben jetzt hier gerade einen Beitrag von Claudia reinbekommen. Die ist heute im Außendienst und unterwegs in Brandenburg. Sie ist in Potsdam in Sanssouci. Mitte 18. Jahrhundert angelegt unter Friedrich II., preußischer König. Und genau wie in Gotha gibt es hier auch zwei Arten von Gärten in einem. Das ist einmal ein barocker Garten und dahinter ein riesiger Landschaftsgarten im englischen Stil. Der kam dann ein bisschen später dazu.
Ja, genau, Oliver. Sanssouci, genau, ist richtig, aber im Moment gibt es hier jede Menge Baustellen. Pinke, orangene, gelbe Baustellenschilder, Absperrbänder, Infotafeln, Gerüste. Die informieren alle über Wasserknappheit, geschwächte Bäume, Heldbockkäfer, Pilzbefall und halt all die anderen Folgen der Extremwetter in den letzten Jahren. Mittlerweile sind nämlich 80% der Bäume hier im Park geschädigt und viele von ihnen werden in den nächsten Jahren gefällt werden müssen. Also eigentlich sind das ziemlich deprimierende Fakten, mit denen man hier konfrontiert wird.
Ja, kannst du in der Ecke gehen, wo es ein bisschen leiser ist und vielleicht mal die Parkbesucherinnen und Parkbesucher fragen zu diesen ganzen Klimawandelsachen. Würden die auch gern schreien wie unsere aufgebrachten Jugendlichen im Niederländersaal oder wie ist es bei denen?
Wir wissen da wir aus der Region kommen, wie schlimm es hier mit dem Wasser ist und wie viele Seen schon kaputt sind oder ausgetrocknet. Das ist schon schlimm. Und Brandenburg wird versteppen irgendwann.
Also im Sommer ist es halt ziemlich trocken bei uns. Und dieses Jahr hatten wir, glaube ich, spät Frost und deswegen haben wir nicht so viele Früchte im Garten.
Und Bäume leben eben auch nicht ewig. Es wird immer so vorausgesetzt, dass das selbstverständlich ist, dass ein Baum hunderte von Jahren alt wird. Das ist ja auch nicht so.
Ja, Klimawandel ist ein sehr wichtiges Thema, klar. Ja. In den Gärten, ja, die werden halt unter besonderer Beobachtung stehen und auch gepflegt werden. Ne? Also ich denke mal, hier geht es den Bäumen und der Natur sicherlich sehr gut.
Ist ja unzweifelhaft, dass es passiert. Und es ist schrecklich, dass man so wenig dagegen tun kann als Einzelner. Aber Totschweigen macht es ja auch nicht besser.
Also kann man sagen, Klimawandel ist das Thema im Parc Sanssouci.
Ja, absolut. Den ganzen Sommer über. Hier läuft nämlich eine Open-Air-Ausstellung. Und zu der gehören diese ganzen Baustellenschilder in ihren grellen Farben.
Ja, also das Thema Klimawandel und die Auswirkungen des Klimawandels sind ja schon seit einigen Jahren bekannt, auch hier im Parc. Und über einen längeren Zeitraum ist auch schon darüber nachgedacht worden, wie wir dieses Wissen, was jetzt über die letzten Jahre entstanden ist und auch die Probleme, die erkannt worden sind, wie wir das auch an die Besucherinnen und Besucher kommunizieren können. Und genau, in dem Rahmen haben wir uns entschlossen, dieses Jahr die Ausstellung Regeneration, Klimawandel im grünen Welterbe bei uns im Parc Sanssouci zu zeigen und auch im Rahmen des Veranstaltungsprogrammes eben die Inhalte an die Besucherinnen und Besucher zu bringen.
Das sagt Stefanie Bracht-Schubert. Sie arbeitet für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und sie ist die Projektkoordinatorin dieser ungewöhnlichen Ausstellung. Neben ihr steht Sven Kerschek, Garten- und Landschaftsarchitekt. Und der ist schon sein ganzes Leben lang mit den Potsdamer Schlossgärten verbunden.
Und was hat er da erlebt in der Zeit?
Na, als er vor 30 Jahren im Parc anfing, da mussten im Winter vielleicht so 6 oder 7 Bäume gefällt werden. Und heute sind es 200 bis 300 pro Jahr. Herr Kerschek?
Als wir 2018 das erste Mal in der Intensität wahrgenommen haben, wo wir diesen trockensten Sommer aller Zeiten hatten und wo uns selbst das Unkraut vertrocknet ist im Parc, da haben wir noch überlegt, wie wir hier etwas retten können. Was können wir tun, damit wir diesen Parc retten können? Und wir mussten feststellen, egal was wir gemacht haben, was wir für Ideen hatten und die Ressourcen, die wir natürlich auch noch zur Verfügung hatten, wir können fehlenden Niederschlag und erhöhte Sonneneinstrahlung nicht kompensieren. Und so dass wir jetzt an einem Punkt sind, seit mehreren Jahren, dass wir sagen, okay, wir müssen akzeptieren, dass dieser Abschreibeprozess im Garten in den seltensten Fällen aufzuhalten ist, sondern unser Fokus ist jetzt, wie wir diesen Garten wieder für zukünftige Generationen aufbauen können. Ja, also wir gehen davon aus, dass dieser Garten in 10 Jahren ein ganz anderes Gesicht hat, nämlich dass ein Großteil der Bäume nicht mehr da sein werden. Tja, zu unserem Entsetzen, aber wir können es nicht aufhalten.
Dazu könnte man jetzt also eben auch sagen, dass das ja ein Prozess bei den Kollegen im Garten war, eben diese Erkenntnis, wie stark die Auswirkungen im Park sind durch den Klimawandel und das eben auch so traurig und betroffen gemacht hat. Und diese gleiche Betroffenheit haben ja teilweise auch die Menschen, die sich mit dem Klimawandel an sich beschäftigen und die Angst, die dadurch eben entsteht. Und deswegen versuchen wir eben auch beides, also so zum einen die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, zu sagen, hier gibt es ein großes Problem, bitte hinschauen, nicht wegschauen und zum anderen eben auch Anregungen geben, was kann jeder Einzelne tun, wie kann sich jeder Einzelne zusammenfinden und etwas Positives bewirken, sodass man eben nicht resigniert den Park wieder verlässt, sondern mit neuem Mut sozusagen und Elan.
Deswegen gibt es ja dieses, also wir können einfach mal hier so 3 Schritte zur Seite gehen und hier nach oben schauen. Da hinten sehen Sie so ein Verkehrsschild, wo den Leuten erklärt wird. Und hier wird das Thema Sonnenbrand bei Buchen erklärt. Dass man also genau da steht, dieses Schild hat und in die Krone hineinschauen kann. Und dort oben sehen wir die Sonnenbranderscheinung in der Buchenkrone, wie die gesamte Rinde sich ablöst, wie sich dort Pilzkörper so circa in 15 Meter Höhe entwickeln. Und was natürlich dazu führt, dass mittelfristig in 2 bis 3 Jahren diese gesamte, auch wenn es jetzt noch grün aussieht, die gesamte Krone absterben wird, weil die Leitbahnen sind hinter der Rinde, die verschwinden Stück für Stück. Der Baum stirbt immer weiter ab und der Baum stirbt uns von oben weg.
Sonnenbrand bei Buchen, das ist eine absolut bizarre Vorstellung und aber auch ein sehr treffendes Bild.
Das ist schon traurig. Und wenn man dann weiß, so in meinem Fall, ich meine, ich habe jetzt über 30 Jahre für diese Gärten und für den Erhalt dieser historischen Gartenanlage gearbeitet und gekämpft und mein Herzblut da natürlich auch eingesetzt. Und das tut schon weh, wenn man das so für sich zulässt.
Ja, eigentlich eine deprimierende Feststellung. Und Frau Bracht-Schubert und Herr Kerschek, die würden wahrscheinlich auch manchmal gerne schreien, wie unsere Jugendlichen.
Ja, aber was ist jetzt der Weg? Wo geht die Reise hin in Potsdam?
Es ist nicht nur, dass hier in Potsdam irgendwie wir ein Problem mit Klimawandel haben. Das ist also etwas, was in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa oder auf der ganzen Welt natürlich immer mehr zunimmt. Und da suchen wir alle nach unterschiedlichen Lösungen und gehen unterschiedliche Wege. Was ich ganz spannend finde, weil wir haben nicht den Lösungsansatz, sondern wir können in 30 oder 40 Jahren kann man sagen, das hat funktioniert.
Also kein Pessimismus, sondern Aufbruch und Anpacken.
Man kann einen sehr schönen Tag in Sanssouci verbringen und dabei sich dann auch mit den Problemen des Klimawandels einfach auch mal beschäftigen.
Die Ausstellung wird ja noch bis Ende Oktober zu sehen sein. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns hier im Parc Sanssouci auch besuchen würden und sich die Ausstellung einmal vor Ort anschauen.
Dann also auf nach Potsdam.
Absolut unbedingt. Und was sagen denn die heutigen Parkbesucherinnen und Parkbesucher zu dieser Ausstellung? Kannst du noch ein paar Leute fragen?
Finde ich super, finde ich wirklich klasse, weil ja, hier hat man auch mal Zeit und Muße, sich drum einzulassen.
Ich habe auch gerade so überlegt, in der Zeit, als das angelegt wurde, waren die Bäume ja wahrscheinlich alle so in der Höhe. Ne? Und was jetzt draus geworden ist, über hunderte Jahre, schon beeindruckend. Wäre sehr schade, wenn das kaputt geht.
Das ist ja ein Thema. Ist so ein Thema. Damit müssen wir uns wirklich beschäftigen. Das ist einfach so.
Wir müssen stoppen, ne? Ja, finden wir beide wichtig.
Und vom historischen Garten wieder zurück ins Studio und vielleicht auch gleich weiter ins Krankenhaus. Da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, ein bisschen über deine Serie, Simon. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, wie du diesen Alltag verarbeitest. Oder hat es was mit der Corona-Pandemie dann zu tun gehabt? Wie hat dich das beeinflusst?
Also ich habe schon vor Corona mit den Krankenhausbildern angefangen. Eigentlich, seit ich im Krankenhaus arbeite, habe ich auch die Bilder dort gemalt und zu Hause. Also eigentlich habe ich die Bilder schon immer gemalt, auch schon vor Corona. Also ich habe den Alltag, den ich erlebt habe, zu Hause nach Fotos, die ich dort gemacht habe, versucht umzusetzen in verschiedenen Formaten, von klein bis groß, von Porträts über große Ölgemälde. Und angefangen hat das Ganze eigentlich im Nachtdienst. So, da hat mir damals eine Kollegin, da gab es noch keine Smartphones. So.
Schon so lange her.
Oder ich hatte damals noch keine, das war so der Anfang. Und die hat mir dann so eine kleine Digitalkamera geschenkt. Und damit bin ich dann über die Flure gelaufen bei uns auf Station und habe dann so die Atmosphäre, die dort entstanden ist, eingefangen und habe die dann später zu Hause auf Leinwand umgesetzt, um das zu haben. Und das Ganze hat so 2012 angefangen, als ich mit der Ausbildung fertig war.
Das heißt, du hast immer schon gemalt, also
ja.
Auch schon als Kind.
Ja, genau. Also ich wollte damals eigentlich so Comiczeichner werden. Das war so mein Traum. Als Jugendlicher habe ich gerne Zeichentrickfilme geguckt und habe versucht, dann so eigene Batman-Geschichten zu malen und sowas halt in der Richtung. Das ist halt das, wo eigentlich so meine künstlerische Ader herkommt, so aus der Illustration eigentlich. Und also ich habe damals dann im Krankenhaus angefangen und habe mich am Anfang aber nicht so richtig getraut, da was zu machen, weil es auch so ein bisschen intim ist, man dort alles so sieht. Und meine Bilder sind ja auch ziemlich persönlich und nah. Das ist so ein bisschen so langsam entstanden halt, dass ich mich da wohlfühlte. Erstmal mit der neuen Arbeit, also nach meiner Ausbildung dann. Und dann habe ich halt angefangen, die Fotos zu machen, auch Porträts zu machen von Patienten. Also das, woran ich mich noch erinnere, war, glaube ich, ein Dienst. Da war so ein älterer Herr und der war ein bisschen durcheinander. Man musste halt auf den aufpassen. Und dann habe ich mich neben den gesetzt. Und weil ich nichts anderes zu tun habe, weil ich aufpassen musste, habe ich ihn angefangen zu zeichnen. Also das war das allererste, was ich gemacht habe. Und so hat das eigentlich mit dem Ganzen angefangen.
Hast du ihn dann gefragt, ob du das darfst?
Damals noch nicht. Also der hat das nicht mehr so richtig verstanden. Also der hat seine Umwelt nicht so richtig wahrgenommen. Und das habe ich dann so für mich gemacht eigentlich. Die anderen Bilder, die so entstanden sind, da habe ich im Vorfeld gefragt, ob das geht, wenn es möglich war. Mhm. Also bei manchen passte das halt auch nicht. Also wenn die gerade jetzt im Koma liegen und so.
Mhm.
Aber auch hinterher habe ich die dann auch gefragt, wenn es möglich war. Und es sind nochmal Angehörige zu mir gekommen, die die Bilder dann gesehen haben, die dann total gerührt waren, dass sie dann ihre Angehörige gesehen haben. Also das war so ein Bild, da war sie wieder ein bisschen fitter. Und das war für die ganz cool, die dann nochmal da zu sehen.
Ach so, ja. Weil sie danach dann nicht mehr so fit war.
Ja, genau.
Weil zum Teil sind das ja wirklich auch, also man sieht einen Mann, der ist relativ korpulent auf dem Rücken liegen. Und ich glaube, man sieht sogar seine Genitalien. Also man, aber man erkennt ihn trotzdem nicht. Also da hast du aufgepasst, nur, dass man die Leute nicht erkennen kann.
Ja, genau. Also bei mir ist das so, dass mein Fokus liegt nicht an, bei den Patienten. Der Fokus in meiner Kunst liegt halt an den Mitarbeitern, Kollegen, Ärzte, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen und so, das ist das halt, worauf es ankommt. Und die Patienten, die trotzdem in den Bildern da sind, die sind eher so reduziert, eher so abstrakt. Deswegen haben wir auch am Anfang ein bisschen gesprochen, wie so mein Kunststil ist. Und der ist sehr schnell und sehr spontan auch und vor allem so ein bisschen abstrakt das Ganze. Also man sieht teilweise Details, aber nicht alle. Also meine Kollegen, die erkennen sich ganz gut, auch oft so an der Körperhaltung, wie sie sind. Die finden das halt irgendwie ganz cool. Deswegen kann ich das überhaupt auch machen, so, weil wir uns auch gut kennen und so. Aber an sich sind meine Bilder teilweise mehr abstrakt als realistisch. Das ist so eine Mischung, so ein Spagat, den ich in meiner Kunst versuche zu gehen.
Vielleicht sollten wir nochmal zurück ins Herzogliche Museum kommen. Also es waren auch noch 7 andere Künstler, die die Werke geschaffen haben in Anlehnung an das Thema unserer Jahreshauptausstellung. Enrico Freitag, Ines Klei, Thomas Lindner, Quatre Caps aus Valencia und Petra Töppe. Max Rossner heißt er, hat, glaube ich, mit
Max
dir...
Max Rossner hat mit mir studiert an der Bauhaus-Universität, genau.
Genau, und er hängt auch sehr prominent, also ein Gemälde zwischen dem Gotha Liebespaar und dem Tafelaltar. Es ist, wirkt vielleicht etwas abstoßend, also von Weitem ist es ganz schick, es handelt sich so um eine Weste, aber wenn man genauer hinguckt, dann ist das ein Druck aus einer Tierhaut. Und er hat auch mal erzählt, er hat Schweinehäute sich direkt aus dem Schlachthaus anliefern lassen, hat die dann eben zum Druck benutzt. Er war auch mal Landwirt, hat er gesagt, und hat eben auch das dann verarbeitet. Also ihr beide offensichtlich eure ursprünglichen Berufe oder jetzigen auch noch.
Ja, eine sehr, sehr spannende Arbeit von ihm.
Bei den Stilleben neben Balthasar van der Ast hängt eins von der valencianischen Künstlergruppe Quatre Caps, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, wo man auf den ersten Blick sieht man das gar nicht so richtig. Man hat ein Stilleben und dann, wenn man genauer hinguckt, sieht man auf einmal verpackte Bananen und eben das, was wir heute widersinnigerweise machen, manchmal etwas zu verpacken, was gar nicht verpackt werden muss.
Gurke in Plastik, wo sie doch eine eigene Verpackung hat, die Schale. Voll widersinnig.
Genau, das habe ich versucht auszudrucken, das hat sie jetzt ein bisschen besser hingekriegt. Ja. Petra Töppe hat eine Keramik geschaffen. Rundherum, da steht Meißen, Porzellan oder ganz glatt polierte Möbel und da drin dann eben dieses sehr haptische. Und um eben auch auf die Endlichkeit unserer Ressourcen hinzuweisen.
Ressourcen, gutes Stichwort. Der Erdüberlastungstag rückt jedes Jahr ein bisschen mehr nach vorne. Wie soll das weitergehen?
Gibt es etwas, was du tust, damit es weitergehen kann?
Also ich fahre kein Auto. Nur wenn es wirklich sein muss, sonst versuche ich den Zug zu nehmen, fliegen eigentlich gar nicht. Also wenn ich reise, dann bin ich eigentlich mit meinem Rucksack und meinem Zelt unterwegs und versuche das Ganze so klimaneutral und CO2-neutral wie möglich zu machen.
Mhm. Das war jetzt ein gutes Stichwort, denn zu uns ins Museum kann man ja auch sehr gut CO2- und klimaneutral reisen, wo man dann eben dein Werk auch sehen kann. Man kann noch bis zum 27. Oktober die künstlerische Intervention sehen und auch unsere Jahreshauptausstellung jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis um 17 Uhr. Kann man deine Werke noch anderswo sehen, außer im Herzoglichen Museum momentan?
Also genau, meine Werke hängen tatsächlich, worüber ich mich freue, in verschiedenen Krankenhäusern, denn ich bin zurzeit in Deutschland unterwegs und versuche meinen Berufsstand noch besser kennenzulernen und besuche verschiedene Krankenhäuser und Kliniken und werde da teilweise auch eingeladen, um dort auch deren Alltag zu dokumentieren, was mir gerade total Freude macht, auch mehr kennenzulernen und jetzt durch meine Kunst auch reisen zu können.
Und die Ärzte laden dich dann wirklich zu sich in OP ein?
Ja, genau. Die fragen dann, ob ich sie nicht einfach besuchen will, auch im OP oder Intensivstation oder Herzkatheter, also ganz verschiedene Bereiche. Jetzt in Jena zum Beispiel, was mir jetzt in Thüringen bleibt, hängen zwei Bilder von mir, die sind im OP entstanden und das war für die Mitarbeiter richtig cool, mal zu sehen, was sie da eigentlich wirklich machen und auch mal wieder jemanden zu sehen, der interessiert ist an deren Arbeit. Und das ist irgendwie eine ganz coole Würdigung auch für meinen Beruf und auch für die Mitarbeiter dort. Ich freue mich dann.
Vielleicht noch ein Hinweis auch auf deinen Instagram-Account, da kann man dich auch sehen und du zeigst auch immer ganz schön, wie deine Werke entstehen. Da sieht man auch, wie das Our Generation Echoes of Tomorrow entstanden ist. Und außerdem findet ihr das Ganze auch noch in unseren Shownotes. Und es gibt die Möglichkeit, dich vielleicht auch vor Ort im Herzoglichen Museum zu sehen, denn da bietet der Kurator, der letztlich die ganze künstlerische Intervention kuratiert hat, Timo Trümper, Führung an, auch zu deinen Werken, also zu allen zusammen, aber da kann man dich vielleicht auch erleben, dass du mal mitkommst.
Ja genau, das kann man auch machen. Also wenn er da seine Führung macht, dann kann man im Vorfeld auch da mal drüber sprechen, dass ich auch dabei sein kann und wenn er direkt nochmal Fragen zu meinen Bildern hat, der kann dann auch mit mir drüber sprechen.
Genau, dann müsst ihr euch einfach nur auf dem Laufenden halten auf unseren Instagram-Accounts oder Facebook von unserer Stiftung oder auf der Website, da findet ihr dann auch, wann unsere Führungen sind. Dann Dankeschön für das Gespräch. Schön, dass du da warst und bis bald.
Ja, danke, Susanne. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ja. Tschüss.
Der Friedensteinfunk. Das sind Susanne Finne-Hörr, Claudia Klein und Oliver Broth. Heute war Simon Soja-Sentana unser Studiogast. Stefanie Bracht-Schubert und Sven Kerschek haben uns durch den Schlossgarten von Sanssouci geführt und 9 wütende Jugendliche haben ordentlich Dampf abgelassen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Friedensteiner Funkenschlag.